Manchmal, da gibt es Situationen, da würde ich am liebsten davonlaufen, dieser Situation entfliehen, die Probleme hinter mir lassen. Ja, vielleicht geht es euch auch manchmal so, sei dies vielleicht im Streit mit den Eltern, den Partner, den Kindern, einem Freund oder wem auch immer. Ja, da hat es wohl jeder von uns schon mal erlebt, dass man selbst oder vielleicht auch der andere gegangen ist, weil man diesem Konflikt irgendwie entfliehen wollte. Und da gibt es auch andere schwierige Situationen, denen wir gerne entfliehen würden. Viele Aufgaben oder vielleicht auch schwierige Aufgaben. Aufgaben, die einen persönlich herausfordern. Also ich selber war früher immer sehr angespannt, wenn ich vor Leuten sprechen sollte. Ich weiß noch, vor meiner allerersten Predigt, da hatte ich Gedanken, jetzt könnte ich doch einfach mein Auto nehmen und so weit wegfahren, wie es irgendwie nur geht, irgendwo hin, wo mich niemand findet. Heute war das jetzt nicht so schlimm, aber das geht mittlerweile besser. Und ja, solche Gedanken, ich weiß, das ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber irgendwie haben wir doch manchmal diesen Fluchtinstinkt in uns. Und ein Stück weit geht es darum, auch heute in der Fortsetzung unserer Predigtreihe zu Psalm 139. Letzte Woche haben wir gesehen, wie David in diesem Psalm sagt, Gott, du kennst mich durch und durch. Und nun lesen wir, was er danach sagt. Ich lese ab Vers 7. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Nun, wenn man diese Verse so liest, dann könnte man vielleicht meinen, will David hier vor Gott fliehen? Will er vor ihm weglaufen? Warum sollte er das wollen? Ja, letzte Woche haben wir gesehen, dass dieser Psalm eigentlich ein Bittpsalm ist. Das heißt, David bittet Gott um Hilfe vor seinen Feinden. David ruft Gott als Richter zwischen ihm und seinen Feinden auf. Und dazu hat er eben im ersten Teil gesagt, Gott, du kennst mich. Du weißt, dass ich unschuldig bin. Nun anerkennt David, wenn ich schuldig wäre, selbst dann könnte ich doch nicht von dir weggehen. Selbst wenn man dich Gott nicht sehen kann, dein Geist ist überall, er sieht mich. David wollte nicht wirklich fliehen in dieser Situation, es geht nur hypothetisch darum, dass er es nicht könnte, selbst wenn er es wollte. Und so sehen wir diese Begriffe hier, die für uns negativ klingen, wie entkommen, fliehen, entgehen. David erkennt, dass das zwecklos ist. Es ist einfach unmöglich. Das zeigt David in diesen Versen mit einer faszinierenden poetischen Sprache. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber als ich in diesem Text aber genauer geforscht habe, war ich völlig begeistert über das, was ich dabei entdeckt habe, was hier drin steckt. Und ich meine, da es dabei auch um den hebräischen Text geht, wie der geschrieben ist, werde ich euch jetzt damit nicht zu sehr langweilen. Und doch wollen wir uns anschauen, was hier mit dem Text überhaupt gemeint ist. Weil das doch teilweise gar nicht so leicht zu verstehen ist. Auf jeden Fall sehen wir, David fängt damit an, dass er sagt, wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und nun ist die Frage, meint David damit, dass selbst wenn David sterben würde und in den Himmel kommen würde, Gott da wäre? Ich meine, das wäre irgendwie logisch, Gott wohnt im Himmel. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn hier. Es ist vielmehr die Vorstellung, wenn er in den Himmel fliegen würde, wie mit einem Flugzeug, was es damals ja nicht gab, aber wenn man als Beispiel nimmt, wie ein Vogel in den Himmel hochfliegen, so weit wie es geht, selbst da würde Gott ihn sehen. Ja, der Himmel meint hier also die höchste Ebene unserer Welt. Also egal wie hoch David fliegen würde, Gott wäre dennoch dort. Aber nicht nur das, im zweiten Teil von Vers 8 sehen wir, selbst wenn David sein Lager, heißt es hier, also sein Bett, da wo er schläft und damit auch da wo er lebt und wohnt, wenn er sein Lager im Totenreich aufschlagen würde, wäre Gott da. Im Christentum wird nicht mehr so oft vom Totenreich gesprochen, wir reden ja eher von Himmel und Hölle, aber hier ist eine ähnliche bildliche Vorstellung damit verbunden. Das Totenreich meint hier einen Ort, der ganz tief in der Erde drin ist. Also die tiefstgelegene, unterste Ebene unserer Welt. Und eigentlich ist es doch ein Unding, davon zu sprechen, dass Gott dort wäre. Denn eigentlich ist dieser Ort doch gerade das, was Gottes Abwesenheit darstellt. Gott ist doch nicht in der Hölle, würden wir heute sagen. Der Teufel ist doch der Herr in der Hölle und Gott ist der Herr im Himmel. Doch hier sehen wir, dass das ein falsches Verständnis ist. Natürlich, die Hölle steht dafür, dass man völlig von Gott getrennt ist. Doch es ist nicht so, weil Gott dort keine Macht hätte. Als könnte der Teufel Gott von seinem Reich fernhalten. Stattdessen zeigt diese überspitzte, provokative Aussage, selbst dort würde Gott David finden. Das ist doch krass. Nicht einmal dort wäre Gott machtlos und David für ihn unauffindbar. Hier ist dies in diesem Kontext zu sehen, dass Gott Richter ist. Wenn David schuldig wäre, dann konnte Gott ihn selbst dort zur Rechenschaft ziehen. Und so wird dieses Bild auch im Buch Amos verwendet. Und zwar spricht da Gott selber darüber, dass er die Schuld von Israel bestrafen will. Und dann heißt es in Amos 9, selbst wenn sie, also diese schuldigen Israeliten, sich in der Totenwelt vergraben, ich werde sie von dort zurückholen. Selbst wenn sie in den Himmel hinaufstiegen, ich werde sie von dort herunterholen. Also wieder dieses Bild von Totenreich bzw. Totenwelt und Himmel. Ja, nirgends kann man Gottes Gericht entgehen. Das klingt schon recht heftig. Vorher war das schon ein bisschen das Thema, was Michi ein bisschen auch angesprochen hat, oh, wie fühlt sich das an, aber auch Evi, wie sie das eher positiv auch sieht. Und spannend ist eben, dass bei Psalm 139 wir sehen können, dass dies David keine Angst gemacht hat, sondern im Gegenteil. Stattdessen zeigt er, ja, selbst wenn ich schuldig wäre, bringt Flüchten nichts, aber ich bin ja nicht schuldig. Letztes Mal gesagt, meint das natürlich nicht, dass David perfekt war, aber er war eindeutig auf Gottes Seite. Und auch Hiob nimmt dieses Bild auf, dass Gott sogar Macht im Totenreich hat. In Vers 6, Kapitel 26, die Totenwelt liegt nackt vor Gottes Augen. Kein Schleier deckt den Abgrund vor ihm zu. Gott sieht sogar dorthin. Oder auch in Sprüche 15, auch der tiefste Abgrund der Totenwelt ist vor dem Herrn nicht verborgen. Wie viel weniger ein Menschenherz mit seinen Gedanken. Gott sieht alles. Selbst wenn das Totenreich nicht in Gottes Segensbereich liegt, das kann man sicher sagen, geht Gottes Souveränität doch bis dorthin. Offensichtlich, dass mit diesen beiden Aussagen, die wir in diesen in Psalm 139 gerade gelesen haben, ist nicht gemeint, dass Gott nur im Himmel oder auf den Himmel die oberste Ebene unserer Welt sowie das Totenreich, die unterste Ebene unserer Welt zugreifen kann, sondern natürlich auch auf alles dazwischen. Man nennt es einen, von der Fachsprache her, einen Merismus. Das kennen wir auch im Deutschen. Wenn wir zum Beispiel sagen, ja, von A bis Z, dann haben wir den Anfang und das Ende und das meint auch alles dazwischen. Das heißt also, zwei Teile, die das gesamte abgrenzen, werden benutzt, um das Ganze anzusprechen. Und im Deutschen machen wir das ab und zu, aber ich erwähne das hier, weil das im Hebräischen, in der hebräischen Dichtkunst sehr wichtig ist und insbesondere auch in dem Psalm hier, das sehr oft vorkommt. So auch direkt in den nächsten Versen, da heißt es, hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja deine rechte Hand würde mich halten. Okay, nun, bei diesem Vers 9 vor allem, da können einige Fragezeichen auftauchen. Was ist mit Morgenröte gemeint? Was heißt niederlassen am äußersten Ende des Meeres? Und was haben die Flügel damit zu tun? Ja, dieser Satz ist für uns vielleicht ein wenig schwierig zu verstehen. Tatsächlich ist es eben so, dass man in diesem Satz eben auch so einen Merismus feststellen kann, der jedoch mit unserem deutschen Denken kaum zu entdecken ist. Denn wo sind hier nun zwei Teile, die etwas Ganzes meinen könnten? Um das zu verstehen, muss man nicht nur hebräisch denken, muss man nicht nur umdenken, sondern sich auch vorstellen, in Israel zu sein. Frage an euch, wo ist Morgenrot? Wie? Im Osten, genau, Sonne geht auf, Morgenrot im Osten. Die zweite Frage, wenn man in Israel ist, wo ist dann das Meer? Genau, sehr gut, das Mittelmeer. Und nun ist es so, dass es im Hebräischen für die Himmelsrichtungen keine eigenen Begriffe gibt, wie bei uns Norden, Osten, Süden, Westen. Stattdessen hat man sich zum Beispiel eben an der Sonne orientiert. Also wenn man im Hebräischen Sonnenaufgang sagt, dann zeigt man auch, das ist der Osten. Oder Sonnenuntergang steht für den Westen. Und so wird auch in einer sehr bekannten Psalmstelle, ja, die kennen sich ja einige, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Ich habe früher immer gedacht, das heißt doch eigentlich vom Morgen bis zum Abend soll gelobt werden der Name des Herrn. Aber eigentlich heißt das, von Ost bis West auf der ganzen Welt soll der Name des Herrn gelobt werden. Hat sich aber eben nicht nur an der Sonne orientiert, sondern auch an dem, was in einer Himmelsrichtung liegt. So ist im Süden von Israel die Wüste und im Westen das Meer. Wenn man im Hebräischen sagt Wüste, dann sagt man gleichzeitig auch der Süden. Und wenn man im Hebräischen sagt Meer, dann meint man den Westen. Hier bedeutet dies also eigentlich, dass man die Morgenröte als Osten und das äußere Ende des Meeres als Westen verstehen kann. Ja, egal wo sich David auf der Erde aufhält, so wäre er dennoch jederzeit für Gottes Hand erreichbar. Und es ist ja auch, dass wir hier eine Bewegung sehen. Die Flügel, man kann fliegen mit Flügeln und sich fortbewegen. Und wenn sich die Morgenröte niederlässt am äußersten Rand des Meeres, also von Osten bis nach Westen geht, sehen wir ja auch eine Bewegung von den Sonnenstrahlen, die auch sehr schnell ist. Wer weiß, wie schnell Sonnenstrahlen sind? Schnell, okay. Lichtgeschwindigkeit, ne? Wie schnell ist Lichtgeschwindigkeit? Gesagt. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das wären gerundet, sagen wir mal, 1 Milliarde km/h. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. So schnell. Und selbst wenn David so schnell von Ost bis West auf der Erde sich bewegen würde, würde auf der anderen Seite bereits Gottes Hand auf ihn warten. Ja, ich könnte nun meine Begeisterung für diese Sprache in diesen Versen zumindest ein wenig verstehen. Es ist doch echt unglaublich. Wo David sich auf der Erde befindet, Gottes Hand leitet und hält ihn. Oder er ist die Bezeichnung eigentlich ein Berg, der im Norden von Israel liegt. Also da gibt es das und es gäbe noch was anderes. Also Osten steht für Vorzeit, ne, für geradeaus auch, und Westen für hinten oder umgekehrt, da bin ich mir gerade unsicher. Und dann ist rechts, wäre dann entweder der Norden und links der Süden oder umgekehrt. Also da gibt es solche Denkweisen für die Himmelsrichtungen. Okay, aber machen wir mal weiter hier. In Jeremia 23 können wir auch lesen, da sagt Gott: Niemand kann sich so gut verstecken, dass ich ihn nicht doch entdecken würde. Es gibt keinen Ort im Himmel und auf der Erde, an dem ich nicht wäre. Also Gott ist überall, Man kann sich ihm nicht entziehen, geschweige denn vor ihm flüchten. Gibt es auch eine sehr, sehr bekannte biblische Geschichte dazu von einer Person, die vor Gott flüchten wollte. Wer weiß, welche Geschichte ich meine? Jona, genau. Ja, Gott hatte einen Auftrag für Jona. Er sollte nach Ninive gehen, aber Jona ging in die entgegengesetzte Richtung, um so vor Gottes Auftrag, und spannend ist in Jona 1, Vers 3, da heißt es auch, dass er vor Gott selbst fliehen wollte. Nein, Gottes Hand leitete ihn. Ja, durch einen Sturm wird nur Jona aufgehalten, gebremst, er wird ins Wasser geworfen, doch Gott hält ihn, er schickt einen großen Fisch, und was geschieht am Ende der Geschichte? Am Ende geht Jona doch nach Ninive. Schon der römische Philosoph Lucius Annaeus Seneca, der zur Zeit von Jesus lebte, hat einmal gesagt, egal wo du dich hinwendest, du wirst Gott auf dich zukommen sehen. Wir sehen also, Gott ist überall. Deshalb können wir nicht vor ihm flüchten. Gleichzeitig dürfen wir aber auch wissen, egal wo wir sind, Gott führt und hält uns mit seiner Hand. Er sagt weiter, und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben, und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Ja, sollte jemand sagen, dass ihn nur noch Finsternis umgeben soll? Ja, immer noch geht es darum, dass David, wenn er schuldig wäre, Gott nicht entkommen könnte. Selbst wenn er sich in völliger Dunkelheit hüllen würde, würde Gott ihn sehen. Völlige Dunkelheit, das erleben wir im Alltag selten. Selbst nachts mit geschlossenem Fensterrollo, Rollläden oder Vorhängen, da kommt immer noch irgendwie ein bisschen Licht rein oder es gibt andere Lichtquellen, sei dies irgendwelche elektrischen Geräte oder was auch immer. Vor 8 Jahren war ich mit ein paar Freunden auf einer geführten Höhlenwanderung. Also wir sind mit Taschenlampen tief in eine Höhle hineingegangen und an einer Stelle haben wir dann diese Taschenlampen ausgemacht. Und davon zeige ich euch mal ein Bild, wie das ausgesehen hat. Also, wie ihr hier sehen könnt, wir konnten gar nichts sehen. Es war komplett dunkel. In völliger Dunkelheit. Doch die Sache ist nicht bei Gott. Er sieht uns doch alles hell wie am Tag. Ja, in der Bibel wird Licht immer wieder mit Gott in Verbindung gebracht. Licht, ein Symbol für Gottes Gegenwart, wohingegen die Dunkelheit Gottes Abwesenheit darstellt. So wie es auch vorher, wie wir gesehen haben, bei Himmel und Totenreich oder Hölle ist. Und doch sieht Gott sogar in die größte Dunkelheit hinein. Niemand kann sich darin verbergen. So heißt es auch in Hiob 34, für ihn, also für Gott, ist keine Dunkelheit so dunkel, dass Unheilstifter sich verstecken könnten. Darauf vertraut auch David, wenn er sagt, du siehst mich, dann siehst du auch meine Feinde. Oder Daniel 2, er enthüllt, also Gott enthüllt, was tief verborgen ist. Er sieht, was im Dunkeln ist, doch ihn selbst umstrahlst reinstes Licht. Gott sieht alles, auch David und auch dich und mich. Und zwar immer, ohne irgendeine Ausnahme. Das ist doch ermutigend. Ja, gleichzeitig sehen wir in diesem Abschnitt in Psalm 139, ja, wir müssen uns nicht vor Gott verstecken oder uns verhüllen, vor ihm flüchten. Können wir eh nicht. Nein, wir dürfen vor Gott ganz offen sein, weil er eh alles sieht. Wir müssen uns in keinster Weise verstellen, denn er kennt uns nicht nur durch und durch, wie wir letzte Woche gesehen haben. Er sieht uns auch egal, wo und in welcher Situation wir gerade sind. Und das meint auch nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Er sieht immer und überall in unser Herz hinein. Er weiß, wie es uns geht. Er kennt unsere Gedanken und alles, was uns beschäftigt. Sollte uns das beängstigen? Nicht unbedingt. Sieht dies eben sehr positiv. Ja, auch wenn David nicht perfekt ist, weiß er, ja, ich stehe doch an Gottes Seite. Da ist es doch nur hilfreich, dass Gott mich kennt und mich immer sieht. Er wird mich auch in dieser Situation verteidigen und mich leiten. Und ebenso ist es eben auch bei dir und bei mir. Ja, selbst wenn wir wissen, dass es da auch einiges gibt, woran Gott keine Freude hat, dann sieht er dennoch auch, wie wir trotz all unseren Fehlern zu ihm stehen. Er ist überall, egal wo wir sind, ja selbst in der tiefsten Dunkelheit unseres Lebens. Er ist da, er beschützt uns und er leitet und hält uns mit seiner Hand. Zu dieser Predigtreihe und besonders zu heute singen wir nun gemeinsam